Hallo und herzlich willkommen zur Folge 123 von Happy Bootstrapping. Ja, in der letzten Woche hatte ich noch angekündigt, dass der Martin heute zu Gast ist. Leider mussten wir die Aufnahme absagen und ich freue mich besonders, dass der Arnas Bräutigam eingesprungen ist. Mit ihm wollte ich schon länger mal aufnehmen und dann hat es jetzt kurzfristig geklappt, obwohl der Arnas am Vorabend auf den German Startup Awards war und ich habe gehört, es ging etwas länger. Ja, was macht der gute Mensch denn? Er hat ja früher mal bei der Sparkasse ja Startups begleitet und hat dort gemerkt, naja, hier fehlt ein bisschen was, was so unsere Datenlage betrifft. Und er hat dann mit Startup Detektor eine Art Crawler und Technologie gebaut, die täglich das Handelsregister durchsucht und neue Startups oder Investments in Startups aufdeckt. Heute ist Startup Detektor auch sein größtes Geschäft, macht ja über 500.000 Umsatz im Jahr. Kunden sind unter anderem der Hightech-Gründerfonds oder auch Bundesländer und Städte, wenn die was mit Startups machen wollen. Und parallel dazu betreibt der Arnas mit Added Value eine Plattform, die über 16.000 Business Angels erfasst hat und ja frühphasigen Startups hilft beim Connect mit Angels. Natürlich gibt es auch ein paar andere Services wie Pitch-Deck-Optimierung und diverse kostenlose Guides, die sind auch alle verlinkt. Er hat zwar beides mit seinem Jugendfreund Felix aufgebaut, fand ich auch interessant, dass man dann sowas so lange durchzieht. Und ja, beide Geschäftsmodelle stehen unter der Marke Startup Detektor GmbH. Uns geht eben viel um B2B-Services, datengetriebene B2B-Services, Community-Building und Content-Marketing. Und das alles für Startups, die Investments suchen, aber seine eigene Company ist komplett bootstrapped. Auch darüber haben wir natürlich viel gesprochen, weil da gibt es natürlich viel interessante Insights von ihm zum Markt. Ansonsten ein kurzes Dankeschön an Wolfi und Andy vom Engineering Kiosk, die Podcast, die haben ja mal wieder einen Shoutout gemacht zu Happy Bootstrapping, von daher gibt's da auch nochmal die Gegenempfehlung, falls ihr euch für Tech interessiert, für DevOps, für SRE oder auch für Engineering, dann hört doch mal rein. In der aktuellen Folge 197 geht es darum, dass gute Engineers ja eigentlich viele dumme Fragen stellen, oder nicht? Hör mal rein. Ansonsten vielen Dank fürs Hören hier. Schreib mir gerne Feedback zur Folge an hallo@happy-bootstrapping.de, nutzt das Kontaktformular oder bewerte den Podcast und jetzt geht's direkt los mit der Folge. Guten Morgen, Arnas, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo, grüß dich, Andreas.
Erzähl doch mal in deinen Worten, wer bist du und was machst du alles? Da gibt's ja verschiedene Dinge.
Ja. Also, ich bin Arnas Bräutigam mit vollem Namen, Mitgründer von Startup Detektor und Added Value. Das ist ein und dieselbe Firma, aber zwei unterschiedliche Sachen. Kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Wie bin ich da hingekommen? Also, nach einem VWL-Studium in Berlin und einem Auslandsjahr in China, wollte ich eigentlich aber trotzdem immer in Berlin bleiben, habe dann 10 Jahre bei der Berliner Sparkasse gearbeitet. Im Auslandsgeschäft 7 Jahre. Das war damals mein Traumjob gefühlt oder den ich unbedingt haben wollte, weil ich sehr viel Zeit noch im Ausland verbracht hatte, auch außerhalb von China, also immer einzelne Monate. Und das so perfekt für mich schien, Wirtschaftsstudium, Ausland in einem. Dann bin ich die letzten 3 Jahre ins Startup-Geschäft gewechselt und habe da den Unterschied gemerkt zwischen einem guten Job haben und Spaß bei der Arbeit haben, weil einfach das so ein Unterschied war, mit Gründerinnen und Gründern zusammenzuarbeiten. Das Banking war immer noch das Banking, das war okay, aber tatsächlich, die Leute waren so anders. Und irgendwann nach ein bisschen über 10 Jahren gab es dann den Moment, wo ich die eigene Idee hatte, die eben heute Startup Detektor ist, die mich nicht losgelassen hat, wo ich dann mich auch irgendwie entscheiden musste, bleibe ich bei dem einen und mache das jetzt weiter oder probiere ich das Neue. Da habe ich mich selbst auch ein bisschen überrascht und habe Startup Detektor gegründet mit meinem heutigen Mitgründer und schon langjährigen Freund aus Kindheitstagen, Felix. Was ist das denn? Der Name ist absolut Programm. Wir durchsuchen das Handelsregister, finden die neuesten Startup-Gründungen daraus. Also mit Startup meinen wir dann wirklich was potenziell Skalierbares, was Innovatives, nicht nur die Bäckereien nebenan. Also das ist der Mehrwert, den wir schaffen und deswegen wird unser Produkt gerne zum Beispiel von Venture Capital Fonds gekauft oder öffentlichen Auftraggebern, die wissen wollen, wie ihr lokales Startup-Ökosystem aussieht. Wir finden dann auch heraus, wann diese Startups Finanzierungsrunden machen und mit welchen Investoren, vom Business Angel bis zum großen internationalen VC. Und das packen wir alles in eine Datenbank, die es in der Detailtiefe, in dem Umfang, sage ich mal, in Deutschland vorher nicht gegeben hatte und auch anders nicht gibt. Es gibt ja internationale Startup-Datenbanken, das daran herrscht kein Mangel. Aber wir haben gesagt, okay, wir basieren das alles auf dem Handelsregister und damit hat es quasi auch eine wissenschaftliche Qualität. Und ja, also tatsächlich sind auch Entrepreneurship-Universitäten, Lehrstühle, also Professoren, die von uns manchmal die Daten kaufen. Added Value auf der anderen Seite ist 2020 in Corona mehr so als Community-Idee gestartet, ist noch Teil der gleichen Firma, greift auch auf die gleichen Daten, auf die gleichen Leute teilweise zu bei uns. Und das ist eine Plattform, die ganz frühphasige Gründerinnen und Gründer mit Business Angels zusammenbringt, weil wir erkannt haben, VCs sind sehr sichtbar. VCs zu finden ist überhaupt nicht das Problem. Sie zu überzeugen ist schwer. Währenddessen bei Business Angels ist es ein bisschen umgedreht. Da gibt es so viele davon. Niemand hat einen Überblick. Das wirkt alles sehr intransparent, sehr geheimnistourisch, manchmal geradezu für Außenstehende. Und da bringen wir durch unsere Handelsregister Technologie, würde ich jetzt mal sagen, Handelsregisterfähigkeiten halt Transparenz rein. Ja. Und das ist Added Value, machen wir seit 2020. Das ist der Teil der Firma, der immer noch nicht so richtig ordentlich Geld verdient. Startup Detector ist sehr profitabel und insgesamt sind wir damit jedes Jahr quasi bei plus minus null. Wir sind gebootstrapped, deswegen ja auch hier die Einladung heute aus Überzeugung seit einigen Jahren. Und ja, das können wir, das ist sozusagen vielleicht als Abschluss der letzte Satz. Business Angel und Frühphasen-Startup-Plattform haben es echt schwer, ein passendes Businessmodell zu finden, was sich langfristig trägt. Deswegen wahrscheinlich gab es da schon verschiedenste Anläufe, die alle nicht funktioniert haben oder größtenteils nicht funktioniert haben. Und wir merken das selbst und wir haben halt das Glück, dass wir sozusagen zwei in einem
sind. Zwei Standbeine. Ja, genau. Okay, jetzt habe ich natürlich ganz viele Fragen. Den okay. Felix, den kennst du aus Kindheitstagen oder hast du mit dem auch zusammen in der Bank dann gearbeitet?
Überhaupt nicht. Wir haben komplett andere Wege hinter uns. Er hat, und jetzt will ich nichts Falsches sagen, im weiteren Sinne Psycholinguistik, glaube ich, studiert. Also irgendwas mit Linguistik, was dann aber sehr technisch auch wurde in Bezug auf Datenanalyse und so weiter. Hat er promoviert und dann einen Postdoc gemacht in England. Also wir waren auch etliche Jahre ziemlich weit auseinander. Ich war währenddessen so in der Bank, eher in der Wissenschaft und okay. Wir hatten natürlich den Kontakt gehalten und ich habe ihm gesagt, wenn mir mal irgendwas einfällt, dann machen wir das zusammen, oder? Er hat gesagt, ja. Und dann war mir was eingefallen, er hat gesagt, jo, das könnte er machen und dann haben wir das gemacht.
Okay, nice. Also du hast ja jetzt schon angedeutet, dass ihr zwei verschiedene Geschäftsmodelle habt. Kannst du ein bisschen erzählen, seid ihr nur zu zweit jetzt dann in der Firma selber, in der Startup Detector GmbH oder gibt es noch weitere Mitarbeitende?
Ja, wir sind zwei Vollzeitgründer und dazu haben wir noch ungefähr 10 Leute, die bei uns angestellt sind, vom 8-Stunden Werkstudent pro Woche bis zur Vollzeitkraft, bunt gemischt, aber mit Fokus doch eher auf Teilzeit. Also die Startup Detector Seite, Handelsregisterdaten crunchen, das ist was bei uns viel von Werkstudierenden abgedeckt wird. Und die Added-Value-Seite, die ist, sage ich mal, inhaltlich etwas anspruchsvoller. Da haben wir vor allen Dingen Leute, die mit einem 15-20-Stunden-Job bei uns arbeiten und die Pitch-Decks analysieren und so. Also sind wir quasi insgesamt, würde ich sagen, das Äquivalent von 7 Vollzeitstellen, hatte ich mal ausgerechnet, aber 12 Köpfe.
Okay, und ihr sitzt in Berlin, habt da ein Büro oder arbeitet remote?
Wir haben ein kleines Büro, aber unser Team ist doch remote first, weil wir dann irgendwann aufgehört haben, uns auf Berlin zu beschränken beim Hiring, sondern gesagt haben, unsere Werkstudies, die kriegen wir von allen Universitäten und die können zeitunabhängig arbeiten, die können selbstständig arbeiten, die können zu Hause arbeiten. Warum sollten wir die ins Büro zwingen und uns damit einschränken? Und ja, wenn wir jemanden finden in Berlin, dann freuen wir uns und sagen auch, komm doch mal einmal die Woche ins Büro, dann hast du ein bisschen Gesellschaft, haben wir ein bisschen Gesellschaft, aber insgesamt sind wir doch remote first aufgestellt.
Okay, und wie groß ist das Geschäft, dass wir uns das ungefähr vorstellen können? Teilst du da ein bisschen was zu Thema Umsätze und wie verteilt sich das zwischen den beiden Geschäftsmodellen?
Wir machen seit dem zweiten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, immer so 500.000 Umsatz, plus minus mal 50 rüber, mal 50 runter. Und außer im ersten Jahr, in diesem ersten Jahr, wo wir 500 erreicht haben, da hat uns das ein bisschen überrascht. Wow, das war ein gutes Jahr. Da haben wir dann tatsächlich auch ein bisschen Gewinn überraschend gemacht. Also ein bisschen waren ungefähr, glaube ich, 70.000 oder so. Was können wir später noch kommen, wo wir uns dann Felix und ich jeweils ein bisschen haben auszahlen lassen und um davon erste winzige Angel-Tickets zu machen. Aber seitdem sind wir immer bei 500.000 und das sind auch die Kosten, die wir uns erlauben. Und da hoffe ich immer am Anfang des Jahres, dass das Jahr dann auch ungefähr wenigstens wieder so wird. Aber das Wachstum, das bleibt tatsächlich ein bisschen aus, geschweige denn Hockeystick-Wachstum, das ist derzeit noch gar nicht zu sehen. Ich weiß auch, woran es liegt, nämlich, dass wir uns zu sehr auf das konzentrieren, was uns Spaß macht, nämlich der Added-Value-Teil, der eher Geld verbrennt derzeit und weniger, zu wenig darauf konzentrieren, aktiv auf den Startup-Detektor-Teil, der Geld verdient. Aber es ist ja ein Marathon, kein Sprint und es muss ja immer auch Spaß machen. Und deswegen haben wir da eine Balance gefunden, die uns erlaubt, einfach so weiterzumachen, wie wir Lust haben. Und wir haben noch Lust und da kommen auch ein paar tolle Sachen noch für Added Value, die die Value Proposition da hoffentlich noch besser machen und dann es den Gründern und Gründern vielleicht doch schwerer fällt, dazu Nein zu sagen, selbst wenn es ein bisschen Geld kostet.
Ja, also da gehen wir auf jeden Fall noch rein, weil es interessiert mich natürlich. Ich habe jetzt eher gedacht, es liegt an dem, was man in der Presse so lesen, nämlich, was weiß ich, Wirtschaft in Deutschland stagniert, es gibt keine Neugründungen, es gibt keine Aufbruchstimmung oder so. Aber das ist jetzt nicht das, was du als Argument gebracht hast. Also wie beobachtest du da den Markt? Ich hatte den Matze hier von Jimdo vor einiger Zeit im Podcast und folge ihm seitdem. Der teilt auch immer so einen IFO-Index, den Jimdo speziell mit den IHKs macht für Selbstständige, damit man da mal ein bisschen reingucken kann. Da sieht es nämlich nicht so gut aus, aber wie ist es so bei der Start-up-Ecke? Siehst du da, dass es jetzt wieder mehr Gründungen gibt oder ist es auch ein Problem fürs Geschäftsmodell, dass es stagniert?
Da fragst du natürlich den Richtigen, denn wir haben die Daten und gerade im letzten halben Jahr und auch im letzten Quartal, also jetzt erstes Quartal 2025, sind wieder, endlich wieder, sage ich mal, auch mehr Startups gegründet worden. Okay. Anstieg von, glaube ich, 11% im Vergleich zum Vorjahr. Also es gab tatsächlich nach dem Hochhöchstjahr 2021, gab es in 22 und 23, wenn ich mich nicht ganz täusche, erstmal wieder einen Rückgang, 2 Jahre in Folge, bei den Neugründungen von Startups. Und jetzt geht es langsam wieder bergauf. Also daran liegt es nicht, dass nicht genügend Startups da wären. Was immer noch ein Problem ist, tatsächlich die Bereitschaft von Business Angels in der Frühphase tatsächlich neue Risiken einzugehen. Durch die Wirtschaftskrise oder durch die wirtschaftliche Krise oder Verwerfung oder Schwierigkeiten und durch das Jahr 2021, in dem einfach wirklich jeder ein Funding gekriegt hatte, der nicht schnell genug davor weggelaufen ist, da hat sich dann ergeben, dass eben viele Business Angels sich entweder die Finger verbrannt hatten und gesagt haben, das mache ich jetzt nicht nochmal, oder dass oder vielleicht besser gesagt, dass diese Startups, die vielleicht ein bisschen zu optimistisch gefundet worden waren, dann mit weiterem Geld unterstützt werden mussten. Erstmal so, dass die Leute oft gesagt haben, dann kümmere ich mich erstmal um mein Portfolio, das braucht mich jetzt und gehe keine neuen Investments ein. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig für die frischen Gründerinnen und Gründer. Und das merkt man. Und einerseits würde man dann jetzt sagen, ja, perfekte Zeiten für uns, wenn wir Business Angel Matchings und eine Business Angel Datenbank anbieten. Auf der anderen Seite, wenn die Founder schon wissen, egal ob ich hier Matching, Datenbank oder was auch immer mache, das ist eh gerade unmöglich. Ich bootstrappe lieber ein bisschen, ist unser Produkt vielleicht, oder ich bootstrappe lieber ein bisschen länger. Und da sage ich dann auch den Leuten immer, das machst du genau richtig, weil zu früh Fundraising ist eh eine dumme Idee. Aber für unser Geschäftsmodell nicht optimal.
Verstehe. Wie? Werbung. Was haben die Sneakersuchmaschine everysize.com, die Hochzeitsplattform group.com, das Ticketing-System diginites.com und die MyDeals-Tochter abo24.de gemeinsam? Sie alle vertrauen den Services von WeManage. Das ist meine eigene gebootstrappte Firma. Wir helfen den genannten Kunden und noch viel mehr bei sämtlichen DevOps- und Reliability-Herausforderungen. Das kann Cloud-Kostenoptimierung sein, 24x7 Betrieb von Servern oder Cloud-Infrastrukturen, Monitoring, Logging, Metrics. Wie können wir Ressourcen vernünftig auslasten? Wir machen CDN-Support bei Cloudflare, bei BunnyCDN oder wir machen Hochlastoptimierungen dann für TV-Auftritte oder Black Friday-Deals. Grundsätzlich sorgen wir aber dafür, dass unsere Kunden ruhig schlafen können, denn wir kümmern uns wirklich nachhaltig um den Webbetrieb der Applikation. Egal ob Software as a Service, Applikation, E-Commerce Auftritt oder ein großes Content-Portal, da haben wir auch eins im Portfolio, das aufgrund eines großen deutschen Fußballclubs ständig in den News ist. Und das hat auch seine spannenden Herausforderungen. Falls du hier Herausforderungen hast, mal in Urlaub gehen willst oder nur ein DevOps-Mitarbeiter hast, der Hilfe braucht, dann sprich mich doch gerne an. Den Link findest du in den Shownotes. Kostentechnisch kann man das Ganze auch recht schmal starten. Unsere monatliche Pauschale, die richtet sich nach Größe der Umgebung und fängt schon ab 90 Euro an und ist damit ein Schnäpple, wie wir im Ländle sagen. Wir arbeiten dabei ganz hands-on mit dir via Slack zusammen, wenn du das möchtest, und verstecken uns jetzt nicht klassisch in einem Ticketsystem. So, sollten jetzt noch Fragen offen sein, schreib mir gerne über LinkedIn oder über den Link in den Shownotes. Jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Werbung Ende. Wie viele Business Angels gibt es denn in Deutschland?
Also wir haben jetzt ein ganzes Stück über 16.000 in unserer Datenbank. Das ist jetzt eine Definitionsfrage. Wenn man jetzt, wir nennen jede Privatperson, die in ein Startup investiert hat, einfach mal Business Angel. Der Business Angel Verband sagt, jemand, der einmal in ein Startup investiert hat, ist noch kein Business Angel. Das ist ein Privatinvestor, und Angel fängt mal erst an, sage ich mal, zu sein ab mehreren Investment plus auch noch das Mithelfen und Mitmachen und Beraten und Mentoren. Wenn man einfach nur Geld gibt und sagt, komm gerne wieder, wenn du einen Exit hast, dann ist man keiner. Deswegen kann man das nicht so genau sagen, aber wir haben mittlerweile insgesamt ein ganzes Stück über 16.000 deutsche Angels in unserer Datenbank, und es kommen jedes Jahr, letztes Jahr waren es nicht so viele, letztes Jahr waren es glaube ich nur noch 2.500 Neu-Angels, die sozusagen zum ersten Mal in ein Startup investiert haben. Davor waren es im Jahr 23, waren es, glaube ich, sogar 4.000 neue Angels, okay, die das erste Mal in ein Startup investiert haben.
Und wenn ich über Companisto in ein Startup mal investiert habe oder so eine andere Plattform, zähle ich dann schon nach deiner Definition als Business Angel?
Wenn du in den gepoolten Teil, also in diesen Public-Teil investiert hast, dann nicht, weil dann wirst du formell, zahlst du das Geld ein an so einen Trust-UG, so
Treuhand,
und dann sehen wir das nicht. Aber diejenigen, also Companisto hat auch einen richtigen Business Angel Club oder Angel Club, wie sie das nennen. Okay. Und dort investieren die Leute individuell, kommen dann auch ganz individuell auf die Gesellschafterliste, und das zählt als Business Angel, ja.
Okay,
da muss man aber, also, glaube ich, Minimum 10.000 reinstecken.
Okay. Ja, das lohnt sich wahrscheinlich sonst nicht. Über Companisto habe ich schon einiges gemacht, deswegen habe ich jetzt gefragt, ob und wie das da läuft. Okay, also bevor wir jetzt noch genauer ins Produkt einsteigen, würde mich noch ein bisschen deine Vorgeschichte interessieren, weil du das angesprochen hast mit der Bank und dass du da diese traditionelle Welt erstmal gesehen hast. Wie arbeitet eine Bank mit Startups zusammen? Was hat dich dann davon so neugierig gemacht, dass du in das Thema reingegangen bist damals?
Die Berliner Sparkasse hatte natürlich ganz klassisch schon immer ein Gründungszentrum und ist als ja auch Bank mit regionaler Verwurzelung, mit regionaler Verantwortung, öffentlich ja letztlich auch. Die Berliner Sparkasse gehört gerade nicht dem Land Berlin, aber die meisten Sparkassen sind ja jeweils vor Ort ihren jeweiligen Gebietskörperschaften als Eigentümer zugeordnet, und deswegen haben die halt auch so einen öffentlichen Auftrag, und deswegen haben die schon immer Gründerinnen und Gründer gefördert. Ganz klassisch Existenzgründung, Nachfolge, solche Geschichten. Und gerade 2015, als ich dann mich vor die Frage gestellt sah, was mache ich nach dem Auslandsgeschäft, weil dort eine gewisse Ära zu Ende ging, gehe ich raus oder mache ich noch was innerhalb der Sparkasse? Da hieß es, wir machen jetzt innerhalb des Gründungsteams ein spezielles, oder war schon angefangen worden, ein spezielles Startup-Team für digitale Startups. Ob ich da Lust hätte, das sozusagen als zweite Person mit aufzubauen und ein bisschen größer und schöner zu machen. Und da habe ich gesagt, ja, da habe ich in mich gefühlt und gesagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und was macht die Bank für Startups? Die hat, also so sage ich mal, einfach angefangen, gesagt, wir machen das Firmenkonto im ersten Jahr kostenlos, damit die Founder eine geringere Einstiegshürde haben und also man einfach sagen kann, komm zu uns, bei uns musst du nichts bezahlen, zumindest im ersten Jahr. Und außerdem hast du hier jemanden, der Startups mag und versteht als Ansprechpartner, der vielleicht nicht in ganz, der dich duzt und vielleicht nicht immer Anzug mit Krawatte trägt und solche Sachen. und der sich auch dann mit den Produkten auskennt, die vielleicht für manche Startups auch aus der Förderlandschaft geeignet sind. Das war ungefähr so das Anfangssetup. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr gemacht und haben wir auch mal eine Weile ein paar Coworking-Space-Plätze bezahlt für Gründerinnen und Gründer, um da noch ein bisschen engeren Austausch zu kommen und verschiedene andere Dinge mit und für sie gemacht, kleiner und größer. Aber das Kerngeschäftsmodell war weiterhin, ich bin Bankberater für Startup-Gründerinnen und Gründer. Und mein Job ist einfach tatsächlich Bankberater, aber eben speziell mit Startup-Know-how, Startup-Einstellung und Lust auf Startups.
Und wie ging es dann für dich los? Hast du nebenher dann als Side-Hustle dann angefangen, ja, dir so eine Datenbank aufzubauen? Und daraus ist dann Startup Detektor entstanden?
Also die Idee kam tatsächlich während meines Jobs, weil meine Aufgabe ja war, frische Gründerinnen und Gründer zu identifizieren. Ich war ja Vertriebler letztlich, zu identifizieren, anzusprechen und für eine Kontobeziehung, Produktbeziehung mit mir, mit der Sparkasse zu begeistern. Und da habe ich immer nachgedacht, wo kann ich die finden? Habe mit vielen Notaren versucht, ein Netzwerk aufzubauen und denen zu sagen, hey, schick die doch direkt nach der Beurkundung zu uns. Wir machen das Konto innerhalb von 24 Stunden oder sowas und nicht wie bei anderen Banken ewig und so weiter. Das hat okay funktioniert, weil kann man zu allen Notaren gehen? Nein, das geht nicht. Und irgendwann kam ich dann, also nach ganz vielen Fragen, was kann man noch benutzen, auf die Idee, das Handelsregister zu verwenden und da reinzuschauen jeden Morgen. Was wurde denn eigentlich gestern in Berlin so firmenmäßig eingetragen? Und das habe ich ganz händisch gemacht, habe wirklich geguckt, wie ist der Firmenname, was ist der Geschäftsgegenstand und könnte das vielleicht ein Startup sein? Und ja, da habe ich dann herausgefunden, das ist ein Startup, habe dann die Gründer einfach mal auf LinkedIn oder wie auch immer angepingt und gesagt, hey, ich bin Anas von der Berliner Sparkasse. Wir haben ein tolles Angebot für Startups, kostenloses Konto. Und oft gab da die Antwort, ja toll, dass du das jetzt sagst. Wir haben ja bereits ein Firmenkonto. Und da wurde mir klar, ja natürlich, wer im Handelsregister eingetragen ist, hat das Stammkapital bereits irgendwo eingezahlt. Manchmal war es sogar die Sparkasse, aber jemand anders, irgendwie lokal oder die Telefonhotline. Und da habe ich gemerkt, okay, das war jetzt eine dumme Idee. Ich weiß zwar jetzt, wer die Founder sind, aber zumindest mit unserem Log-Produkt konnte ich da niemanden hinterm Ofen hervorlocken. Und dann hat das aber bei mir gerattert und gesagt, Moment, selbst wenn ich das hier nicht benutzen kann, gibt es da nicht andere Player im Markt? Und damals dachte ich noch an Steuerberater, die ja erst nach der Gründung gesucht werden. Oder Acceleratoren oder so, die auch wissen wollen, wie frühphasige Startups heißen und wo die an den Markt gegangen sind und wie man die erreichen kann. Habe ich das einfach mal mit Excel gebastelt. Ob ich das sozusagen für Berlin ein bisschen mit 10 Suchworten automatisieren kann. Ja, hat funktioniert. Dann habe ich Felix angesprochen und gesagt, können wir das auch für ganz Deutschland machen und mit viel mehr Suchworten? Und er gesagt, ja, kein Problem. Und dann habe ich das tatsächlich angefangen aufzubauen und zu testen, noch während der Sparkassenzeit. Aber dann wurde relativ schnell klar, das ist nicht kompatibel, sowohl vom Arbeitsworkload als auch von der Frage, kann ich gleichzeitig Banker sein und vertrauliche Sachen bekommen, andererseits das Handelsregister durchwühlen und neue Startups finden. Und da habe ich dann relativ bald die Entscheidung treffen müssen, will ich nun das eine oder das andere machen? Und mich eben, wie gesagt, erstaunlicherweise für das andere entschieden, obwohl ich locker, also ein Jahr vorher hätte man mir gesagt, in einem Jahr bist du hier nicht mehr, hätte ich gefragt, das kann ja nicht wahr sein. Also das glaube ich nicht.
Und hast du dann gleich ein Geschäftsmodell und ja gehabt oder hast du gesagt, du machst es mal so ins Blaue hinein und hast dann ein bisschen von deinem Ersparten gelebt und dann das Geschäftsmodell entwickelt und Umsätze erzielt?
Mir war natürlich klar, dass wir das nicht aus Spaß nur machen, sondern dass wir damit Geld verdienen müssen. Und das war halt insofern gut, als dass ich vorher 3,5 Jahre in dem Startup-Team gearbeitet hatte und eine ganze Menge an Geschäftsmodellen gesehen hatte. Also von vornherein war mir klar, das wird eine Subscription in irgendeiner Form für den Zugang zu den Daten, die wir jede Woche neu erarbeiten. Und wir haben uns dann gefragt, okay, was ist das primitivste Produkt, was wir sofort umsetzen können, also so schnell wie möglich umsetzen können und was tatsächlich Geld wert ist? Und das ist das Recht auf eine wöchentliche Excel-Liste per E-Mail geworden. Wir haben gesagt, also Firmenname Startup Detektor, wir haben das ein paar Wochen getestet, einfach ob das technisch alles flutscht Und ob das irgendjemand interessiert, habe ich ein paar Leuten gesagt, ich kann jetzt oder du kannst jetzt von mir wöchentlich 20, 30, 40, 60 neue Startups bekommen per E-Mail. Magst du es mal ausprobieren? Ja, gerne. Und nach, ich glaube, höchstens 2 Monaten haben wir dann gesagt, okay, es funktioniert. Wir müssen jetzt wissen, ob jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Wir haben uns selbst als Ziel gesetzt 5 Kunden und haben einfach einen Preis gesetzt von wahllos 100 Euro im Monat. Dann haben 4 Kunden tatsächlich erstmal nur Ja gesagt, aber einer hat gefragt, ob er direkt ein Jahr im Voraus bezahlen kann. Und da habe ich gesagt, okay, das zählt als 5. Und dann war klar, wir haben hier ein Geschäftsmodell gefunden, was irgendwas werden kann. Wir müssen es nur herausfinden, wie wir das größer machen und so weiter. Aber da habe ich dann dran geglaubt, dass das jetzt eine vernünftige Idee ist.
Das heißt, los ging es tatsächlich mit einer Subscription und ich habe einmal die Woche eine E-Mail mit einem Excel-File bekommen, das dann immer das Gleiche war, nur eben aktualisiert. Also ich habe nicht selber merchen müssen oder so, sondern ihr habt einfach das aktualisiert und einmal die Woche verschickt.
Das ist jede Woche ein neues Excel-File, jede okay. Woche die. Also die Value Proposition war, am Sonntagabend bekommst du alle Startups, die zwischen letzten, ich glaube, Freitag und diesen Freitag gegründet wurden. Also wirklich ganz, ganz, ganz frisch. Du bist der Erste, der da dran ist. Und das war ja 2019, da war der Startup, war Startup schon ein Thema für viele. 2015, als ich da im Team angefangen habe in der Sparkasse, war Startup jetzt noch nicht in aller Munde, aber natürlich gab es da schon ein florierendes Ökosystem und 2019 war ja dann also doch schon, ja, war es schon ein großer Markt, will ich jetzt nicht sagen, aber ein Thema für viele und da so haben ein paar angebissen und gesagt, ja, frische junge Startups, die ich sonst nicht entdeckt hätte, in meiner Inbox sehr gerne und erst recht, weil der Preis noch sehr niedrig war, haben dann doch einige zugeschlagen.
Ah, dann habt ihr gegründet so mit 500 Euro MRR, wie man heute sagt, ne? Monthly Recurring Revenue sozusagen, je nachdem, wie man jetzt den Jahreskunde reinrechnet. Und dann habt ihr relativ schnell das hochskalieren können. Wie habt ihr das gemacht?
Genau, also wir hatten die 500 als Zeichen, dass es was werden könnte. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, los geht's. Wir versuchen jetzt einfach, noch ein paar Leute draufzubringen, um das MRR zu steigern. Wir haben uns dann gleichzeitig für das Berliner Startup-Stipendium beworben. Das war damals noch relativ neu, nicht super neu. Das gab es schon mindestens 2 Jahre lang. Dadurch, dass ich aus der Sparkasse bei der allerersten Jury über das allererste BSS dabei war, wusste ich, wie die Ansprüche daran sind und was man so mitbringen muss und was man so ungefähr sagen sollte, damit es da attraktiv wirkt. Der erste Batch war natürlich überhaupt nicht kompetitiv, weil das niemand bis dahin kannte. Und als wir uns dann beworben haben, war das schon, da muss man schon ein bisschen was mitbringen und auch wirklich überzeugen. Aber ich hatte ein gutes Gefühl, dass wir das schaffen könnten. Haben wir uns beworben und wurden dann tatsächlich genommen und hatten damit erstmal ein halbes Jahr lang für uns beide 2000 Euro pro Monat als Gründerstipendium sicher, also brutto. Musste man noch Steuern abziehen. Das war natürlich nicht ganz vergleichbar mit meinem Bankgehalt vorher, aber auf der anderen Seite hatte ich ja eben auch nicht übermäßig überschwänglich gelebt und deswegen war das für mich überhaupt kein Problem. Also, ja.
Das hast du dann ein Jahr bekommen, oder wie läuft das ab?
Habe ich am Ende ein Jahr bekommen. Genau, ja. Am Ende ein Jahr. Es war ursprünglich sozusagen, man musste nach dem halben Jahr für die Verlängerung nochmal sich bewähren. Aber wenn man erstmal drin war, hatte man eine gute Chance, das dann auch verlängert zu bekommen. Und danach, also damit hatten wir am Ende 2x 24.000 Euro, also 48.000 Euro an Gründergehältern gekriegt, sodass wir für uns erstmal nichts auszahlen mussten aus der Firma. Und als der MAR dann ein bisschen höher ging und als wir dann auch den ersten Großauftrag von der Stadt Hamburg bekommen haben, einen Vertrag über ein bisschen, also ein hoher 5-stelliger Betrag, wo wir dann auch innerhalb von 3 Monaten eine ganze Menge an Arbeit reinstecken mussten, das gesamte Startup-Ökosystem Hamburgs nachträglich zu erfassen. Da haben wir dann die ersten 2 Werkstätten Praktikanten angestellt aus dem Geld, was ich dann zwischendurch nochmal kurz für ein paar Monate in die Firma reingelegt habe, um sozusagen die Gehälter vorfinanzieren zu können. Und dann haben wir das von Hamburg sozusagen auf die Rechnung zurückbekommen. Dann konnte ich mich selbst wieder auszahlen.
Das heißt, du hast als ersten größeren Kunden gleich mal die Stadt Hamburg gewonnen und nicht Berlin sozusagen. Was macht die Stadt Hamburg? Also was ist deren Intention, wenn die solche Datensätze einkauft?
Wir haben diverse Wirtschaftsförderungen und öffentliche Kunden, die einfach wissen wollen, wie ihr Startup-Ökosystem tickt. Die haben den politischen Auftrag, förder Startups, und der erste Punkt, den sie sich dann fragen, richtigerweise ist, wie ist überhaupt der Status quo? Wie viele Startups haben wir? In welchen Branchen, Clustern, Ortsteilen sind die und wo müssen wir eigentlich was machen? Und zum Beispiel Berlin hatte auch eine Initiative. Wir haben nur den Auftrag damals nicht gewonnen, der ein bisschen später ausgeschrieben worden war, weil der Umfang, den konnten wir nicht gut liefern, was die zusätzlich noch haben wollten. Und Hamburg tatsächlich, aus unseren Daten haben die festgestellt, dass sie ziemlich viele Food-Startups hatten. Also sie hatten irgendwie schon 4 Cluster-Branchen, die, von denen sie wussten oder glaubten, dass das wichtig ist für ihre Stadt. Und ich glaube, durch unsere Daten haben sie festgestellt, dass es ziemlich viele Food-Startups dort gibt und haben dann das sozusagen als zusätzlichen Cluster mit aufgenommen und waren darüber auch sehr glücklich. Und die Daten existieren bis heute. Also das die Hamburg Startup City oder sowas in der Art, die ist eine Webseite, eine Datenbank, und da stehen bis heute letztlich unsere Daten drin, mittlerweile mit Dealroom-Daten gemerged.
Dealroom, okay. Und sind die noch Kunde dann heute bei euch?
Nein, die sind nicht mehr Kunde bei uns. Also die waren noch eine Weile, aber da gab es dann ein politisches, also gab es, glaube ich, eine Wahl oder so, und dann haben da die Personen gewechselt. Und dann Dealroom ist sozusagen ein holländisches Scale-up, die auch Startup-Daten machen weltweit. Und die haben für Deutschland nicht die exakten Daten in der Frühphase, so wie wir, aber ab einer gewissen Stage, wo die Startups sichtbar sind, haben die hervorragende Daten, so wie die meisten anderen Datenbanken auch. Aber das Wichtige ist, die haben ein sehr hübsches Frontend und das haben wir nicht. Und das ist vielen Städten wichtig, Köln, Hamburg, Berlin und ich glaube noch irgendwie 1-2 Städte haben Dealroom-Schaufenster, nenne ich es mal, wo ihre Startups ausgestellt werden, und das können wir nicht. Wir können nur die Daten.
Interessant, okay. Naja, also ja, ich verstehe es, okay. Ich glaube, das Handelsregister ist auch schon sehr speziell, das zu scrapen und so weiter. Da kommst du als Holländer vielleicht nicht unbedingt mit klar, wo du dann mit APIs sonst rankommst. Das gibt's da halt nicht, ne?
Korrekt, ja. Gibt's nicht, mussten wir alles selber bauen, ist auch nicht schön. Also das wechselt auch einfach mal. Ohne Ankündigung wechselt da was. Und einerseits gibt es das Gesetz, das sagt, das Handelsregister soll transparenter werden. 2022 wurden deswegen die Gebühren auch abgeschafft, sodass jeder kostenlos darauf zugreifen kann. Aber eben nur in einem sehr veralteten Web-Frontend. Und da das massenhaft abzurufen, ist gar nicht so trivial. Aber
okay. Machbar. Ich glaube, also jetzt sind wir schon direkt im Produktteil gelandet. Das Startup-Detektor-Geschäftsmodell habe ich, glaube ich, soweit verstanden. Du hast gesagt, das ist auch das, was den meisten Umsatz für euch bringt. Was ist das so, wenn jetzt die Stadt Hamburg nicht mehr Kunde aktuell ist? Wie sieht das Produkt denn heute aus? Und kannst du da 1-2 Kunden nennen, was die dann von euch da einkaufen?
Ja, wir haben, also das Produkt ist für die Kunden aus der Anfangszeit tatsächlich immer noch die wöchentliche Excel-Liste. Diverse VCs da zum Beispiel, der Hightech Gründerfonds, den kann ich auf jeden Fall nennen, der größte und aktivste VC, Entschuldigung, nicht größte, aber der definitiv aktivste und älteste, vielleicht auch größte VC, ich weiß nicht, wie man das, wenn man es in Fondsgröße misst, vermutlich nicht, aber in Deutschland eine der wichtigste VC, wenn es darum geht, die Frühphase zu finanzieren, und der nutzt immer noch unsere wöchentliche Liste, weil die einfach darauf ihre Prozesse eingestellt haben damals, wo sie wissen, Sonntag kommt die Neugründungsliste, Mittwoch kommt die Finanzierungsrundenliste, und dann gehen ihre Leute, gucken sich das an, sagen, oh, das Startup könnte was für mich sein, die spreche ich mal an, und der andere sagt, oh, das ist Biotech, das mache ich. Das ist bei den alten Bestandskunden immer noch so. Wir haben mittlerweile tatsächlich auch ein Frontend gebaut, eine Datenbank, nachdem wir dann eben die wöchentliche Excel-Liste war, kam ja daher, dass wir keine Datenbank hatten, und damit meine ich nicht eine Datenbank-Software, sondern wir hatten ja erst 6 Wochen lang Neugründungen gefunden, und aus 400 Startups eine Datenbank zu machen, war keine gute Value Proposition, deswegen haben wir gesagt, du kaufst das Recht auf die nächsten 4 Wochen frische Daten. Und als wir dann aber erstmal dann 15.000 oder sowas Startups zusammen hatten, alle selbst gefunden, haben wir gesagt, so jetzt können wir das auch alles in einen Topf schmeißen, Frontend draufbauen, durchsuchbar machen. Und das ist jetzt unser Produkt. Und das wird auch genutzt von eben dem Land Niedersachsen, die dann auch, wo wir auch den Niedersachsen-Report machen, oder dem Land Hessen, die dann auch daraus ihre Reportings erstellen. Der Startup-Verband nutzt, ist auch Kunde bei uns, und die offiziellen Neugründungszahlen, also wenn irgendjemand auch aus der Politik darüber erzählt, wie viel Startup-Neugründungen es in Deutschland gab, dann ist das die Zahl vom Startup-Verband und das ist die Zahl von uns. Also so funktioniert das Produkt heute.
Ich glaube, ich habe neulich eine Nennung auch irgendwo gelesen, im Business Insider oder irgendwo im Manager Magazin oder irgendwo, die haben sich dann auch auf einen Report von euch bezogen. Mhm. Kann ich dann auch als publizierendes Unternehmen, als Zeitung, Zeitschrift dann so einen Report bei euch einkaufen, der so aktuelle Zahlen enthält?
Also aggregierte Zahlen machen wir häufig fast immer kostenlos. Wenn eine Zeitung wirklich was wissen will, dann sagen wir, kannst gerne die Zahl von uns haben, schreib unseren Namen mit dazu, weil unser Geschäftsmodell ist mehr oder weniger zu sagen, will jemand die Namen der Startups wissen, muss er oder sie bezahlen. Okay. Will jemand eine aggregierte Zahl wissen, dann machen wir es oft kostenlos, es sei denn, es ist jetzt wirklich aufwendig und müssen wir tausendmal filtern und so weiter. Wir haben sogar eine Webseite ins Netz gestellt, die heißt startup-deutschland.de. Und da haben wir ganz viele auch wirklich aktuelle Analysen drauf, wie es um das Startup-Ökosystem bestellt ist.
Okay, wie viele Startups gibt es aktuell in Deutschland? Oder was definierst du denn? Ist Zalando noch ein Startup?
Wir machen den Cut-off bei 10 Jahren. Oder wenn jemand an der Börse ist vorher. Also ist, glaube ich, Auto 1 oder so ist, glaube ich, an die Börse gegangen. Oder ist zu einer SE jedenfalls gegangen, dass wir gesagt haben, oder vielleicht waren die auch schon 10 Jahre. Also wir sagen, alles zwischen 0 und 10 Jahren ist ein Startup, was ein eigenes Produkt entwickelt, eine eigene Software, eigene Hardware, eigene Brand, also was Eigenes entwickelt. Nicht einfach nur Zeit gegen Geld tauscht als Dienstleister oder Online-Shop mit Fremdprodukten macht oder was weiß ich, einfach, ja. 3% etwa aller Neugründungen werden am Ende bei uns ein Startup. Den kriegen diesen Faktor und das sind 21.000 lebendige Startups derzeit in Deutschland, die wir in der Datenbank erfasst haben. Kann sein, dass wir den einen oder anderen falsch klassifiziert haben, aber das ist die Größenordnung definitiv.
Aha. Ja, super. Ich hab jetzt fast mit mehr gerechnet, ehrlicherweise, aber gut. Du trackst ja dann auch, welche verschwinden und das werden wahrscheinlich auch nicht wenige sein, weil das ist ja auch wichtig für die Zahl der, du hast lebendig genannt, der Aktiven.
Also, wir sehen, wenn ein Startup oder eine Firma einfach in Liquidation geht, weil sie sagt, wir machen jetzt Schluss und dann auch gelöscht ist im Handelsregister. Und wir sehen auch, wenn sie Insolvenz anmelden, das ist ja, kann ja dann manchmal gut enden und weitergehen, oft eben dann auch in der Liquidation enden. Das kriegen wir alles mit und deswegen habe ich lebendige Startups gesagt. Genau. Es wurden natürlich mehr gegründet, oder was heißt natürlich? Es wurden mehr gegründet, aber aktiv und am Leben, und da muss man auch sehen, manche sind vielleicht formell noch am Leben, aber nicht mehr wirklich aktiv. Das wissen wir dann nicht genau.
Kriegst du dann auch hautnah mit, wenn jetzt so, was mir jetzt im Kopf gerade schwebt, ist der Komoot-Verkauf an die italienische, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber das wird ja auch im Handelsregister eingetragen und vorher ist es ja auch nicht publik, also kriegst du solche Merger und Verkäufe dann auch so früh mit, dass du das, also vor der Presse, oder wie läuft sowas ab?
Merger und Verkäufe sind schwieriger zu checken. Fundingrunden kriegen wir oft auch vor der Presse mit, denn das geht mit einer Kapitalerhöhung einher. Und wenn wir dann einfach sehen, letzte Woche war das noch eine 25.000 Euro GmbH und jetzt ist es eine 33.714 Euro GmbH, dann gucken wir in der Gesellschafterliste nach und sehen, oh, 2 VCs, 7 Angels, alles klar, Finanzierungsrunde. Bei den Verkäufen, da gibt es keine Kapitalerhöhung, da wechseln nur die Anteile den Besitzer. Da wird zwar auch eine neue Gesellschafterliste eingestellt und theoretisch könnte man das mitkriegen, nicht nur theoretisch, also das kann man mitkriegen, ist nur, ich würde sagen, da ganz, 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 ganz viele False Positives, weil jedes Mal, wenn einfach nur der Name meiner Holding sich ändert, dann muss das theoretisch auch in der Gesellschafterliste entsprechend aktualisiert werden und dann werden dauernd mal eine neue Gesellschafterliste hochgeladen. Und dann müsste man rauskriegen, ist das jetzt ein neuer Käufer oder ist das eine Umbenennung? Und also tatsächlich, das ist etwas, was wir nicht tracken.
So. Ja, verstehe.
Aber man könnte es sehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch die Namensänderung, Geschäftsführerabberufung und Adressänderung. Da muss man wahrscheinlich einiges ausschließen. Okay. Wie kam es dann zu Added Value, während ihr die Startup-Detektor-Geschichte weiter ausgebaut habt? Da habt ihr dann ein persönliches Interesse für das Thema entwickelt, weil ihr selber angefangen habt zu investieren, oder wie ging das los?
Wir haben Das war noch lange, bevor wir selber Lust hatten zu investieren. Wir haben dann nach den Neugründungen, was unser erstes Produkt war, relativ schnell gemerkt, wir kriegen das jetzt mit den Kapitalerhöhungen und wir können hier herausfinden, wer bis in welchem Startup investiert. Bei VCs weiß man das häufig über die Pressemeldungen, bei Angels kriegt man das gar nicht mit. Und wir waren in diesem Inkubatorprogramm und haben dann erzählt, ja, wir haben hier gerade irgendwie 300 Angel, Business Angels aus dem Handelsregister in unsere Liste abgetippt. Und dann sagt alle, wir suchen einen Angel, der sich mit Sport auskennt oder der schon mal in dies investiert hat oder was. Kannst du ein
Okay.
bisschen geben? Wir so, ja, na klar, hier. Und da wurde uns klar, okay, Moment, wir Business Angels in der Frühphase für Startups sind sehr schwer zu finden. Wir haben die Daten aus dem Handelsregister und dann kam Corona, Lockdown und alle Events wurden abgesagt, bei denen man sich normalerweise hätte kennenlernen können als Business Angel und Startup. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollten das sowieso irgendwann mal machen, aber wir ziehen das jetzt vor. Wir launchen jetzt eine Plattform. Wir nutzen unsere eigene, also eine Plattform, wo wir nicht einfach nur sagen, guck mal, das sind die Daten, geh selbst auf die Suche, sondern wo wir ganz klassisch sagen, Startups melden sich links an, Angels melden sich rechts an. Ganz primitiv, das gab es auch schon fünfmal vorher, ist fünfmal nicht geklappt oder hundertmal, keine Ahnung. Wir hatten aber unsere Secret Source und die war, wir hatten eine Liste von 1000 oder 1500 Angels zu dem Zeitpunkt schon mit ihren Postadressen aus dem Handelsregister von ihren Holdings. Und dann haben wir einfach gesagt, zack, wir schicken jetzt 1500 Briefe und sagen, neu, 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 added value, melde dich kostenlos an, wenn du richtig coole Startups sehen willst, die wir, genauso wie wir dich im Handelsregister entdeckt haben, wir entdecken auch die Startups. Und damit war Added Value letztlich geboren als absolutes MVP. Das hatte keinen Login, kein Dashboard, kein nix. Es ist einfach, man konnte sich anmelden, ein Pitch Deck hochladen. Wir haben das gesehen. Wir konnten E-Mails, automatisierte E-Mails dann zwischen Startup und Angel hin und her schicken, wo wir dachten, das könnte ein guter Match sein. Das war alles komplett händisch. Aber wir haben die ersten guten Intros gemacht und die Angels haben sich gefreut, die Startups haben sich gefreut, wir haben uns gefreut und wir hatten als Geschäftsmodell ganz am Anfang 7 VCs, die uns zwischen ein paar hundert Euro und wenige tausend Euro dafür überwiesen haben, dass wir ihre Logos das erste halbe Jahr dort mit auf die Webseite packen, als proudly supported by. Und das hätte unser Geschäftsmodell werden sollen. Nach einem halben Jahr war bei den VCs, die haben dann gesagt, war nett, aber machen wir jetzt nicht weiter. Nur einer wollte weitermachen und dann haben wir gesagt, nee, für einen, dann machen wir es lieber ganz kostenlos für beide Seiten.
Wie sieht es aus, wenn ich jetzt wenn ich mich als Angel da eintrage, ist es ja kostenlos.
Korrekt.
Und Startups bezahlen Geld, kannst du mal erzählen? Wie sieht das aus, wenn ich mich, also wie ist der Ablauf aus Sicht von das, was passiert, wenn ein Angel sich anmeldet und was passiert, wenn ein Startup sich anmeldet?
Korrekt. Als Angel ist es für dich seit jeher komplett for free. Wir haben mal kurz getestet, ob wir einen Premium-Account, also ein Premium-Feature gegen Geld verkauft kriegen würden. Spoiler ging gar nicht. Wahrscheinlich war das Feature irrelevant, aber es war ein Reinfall. Als Angel meldest du dich an. Wir checken einmal, ob du wirklich Angel bist, in dem Sinne, dass wenn wir sehen, dass du schon mal in Startup investiert hast, weil wir das bereits im Handelsregister erfasst haben, wirst du gleich freigeschaltet. Wenn wir das noch nicht nachvollziehen können, machen wir ein kurzes persönliches Videocall-Gespräch. Und wenn die Person dann überzeugt, dass er oder sie wirklich echte Angel-Investing-Pläne und Fähigkeiten hat, dann schalten wir frei. So, das ist mehr oder weniger das, was man als Angel machen kann. Dann kann man neue Startups kennenlernen und fertig. Auf der Startup-Seite sieht es heute, und das ist 5 Jahre Weiterentwicklung, so aus, dass kostenlos machen wir eine ganze Menge. Da kann man auf die Datenbank der wichtigsten und aktivsten 150 Angels in allen ihren Investments und so weiter filterbar zugreifen, sodass man schon mal loslegen kann mit Top Angels. Man kriegt auch von uns einen kurzen Quick-Check vom Pitch Deck, wo wir einfach sagen, du bist derzeit eine 5 von 10, da muss noch mehr sein, du bist schon eine 8 von 10, das ist schon top. Und auch mit Begründung, warum das so ist. Und man kann zum Beispiel kostenlos an unseren montäglichen Founder-Calls teilnehmen, wo man alle Fragen zum Fundraising stellen kann und wir versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Meistens wissen wir die Antworten oder können zumindest ein bisschen helfen. Das ist so der kostenlose Teil und für bezahlt, und das ist jetzt auch eine lange Evolution gewesen von Preisen und Paketschnürungen und so weiter, ist es heute so, 490 € im ersten Monat für unbegrenzte Pitch Deck Reviews, also nicht nur kurz Zusammenfassung, du bist bei einer 5 von 10 und grob warum, sondern wirklich, wir machen ein Screenshare-Video von 30 Minuten, wo wir durch jede Seite durchklicken, sagen hier auf Seite 1 folgende Probleme. Mach das so oder so, das empfehlen wir hier, schieb mal die Zahl hoch und so weiter. Mhm. Seite 2, Seite 3 bis zur letzten Seite. Und dann schicken wir noch unseren Guide mit und noch unseren zweiten Guide und sagen, mach das mal besser, lad es wieder hoch, wenn du es die nächste Iterationsstufe erreicht hast. Und dann machen wir das nochmal, bis das Pitch Deck wirklich ordentlich ist. Das machen wir unlimited in dem Preis. Wir machen dazu, kann man auf die volle Datenbank von 8000 Business Angels zugreifen. Das sind die Angels, die nicht bei uns angemeldet sind, wo wir aber gemäß Handelsregister genau wissen, wo rein haben die investiert, wann, wie oft, zu welchen Bewertungen teilweise, was ist ihr LinkedIn-Profil, was haben die für eine Arbeitshintergrund, dass man wirklich sagen kann, ich suche einen Angel, der schon mal in B2B SaaS Fintech investiert hat und idealerweise selbst aus dem Banking-Bereich kommt oder so, und das kann man bei uns filtern und dann nimmt man mit dem Selbstkontakt auf, und da werden natürlich jede Woche neue Daten reingespielt aus unserer Handelsregisteranalyse, und der letzte Teil ist, unsere Community von angemeldeten Angels ist mittlerweile auf 1100 Angels angewachsen, und denen stellen wir dann dein Startup auch vor mit Pitch Deck und so weiter, dass die das sehen können, und da ist derzeit sozusagen, da war früher mehr Aktivität drin, derzeit ist es alles ein bisschen verhaltener. Deswegen sagen wir den Faulen auch, wenn du nur hier bist, weil du gelistet werden willst und hoffst, dass damit deine gesamte Runde voll wird, dann bezahl lieber nichts bei uns. Wenn du aber bereit bist, diese Datenbank zu nutzen und hier wirklich auch Leute kalt anzuschreiben, dann gibt's keine bessere, keine detailliertere Datenbasis, um genau das zu machen, um die richtigen Leute anzusprechen, um auch den Background vorher zu verstehen, bevor man sie anquatscht. Genau, und der zweite Monat kostet dann, ab dem zweiten Monat kostet dann nur noch 95 Euro, damit man diese Datenbank auch weiter nutzen kann. Aber der erste Monat ist üblicherweise der, in dem wir den meisten Aufwand mit dem Startup haben, weil wir die ganzen manuellen Sachen machen und danach lassen wir es weiterlaufen für ein Honigaronis.
Das ist ja auch so eine Art Schutzgebühr, sage ich mal, damit du jetzt ein bisschen vorfilterst, oder? Das ist, ich finde es interessant, weil das hast du ja bei, naja, einem normalen SaaS-Subscription hast du das nicht, da meldest du dich an. Dann hast du Onboarding und so weiter, machst vielleicht 2 Support-Tickets mit Rückfragen, und wenn du nicht zufrieden bist, im ersten Monat kündigst, dann legt das Startup drauf, weil es hatte 2-3 Mal Kontakt mit dir und zahlt 99 Euro, das rechnet sich halt nicht. Aber so filterst du ja schon ein bisschen, das finde ich eine interessante Idee, und dann geht es in die 99 Euro Subscription.
Das, und weil es einfach bei einer Datenbank viel, also die durchschnittliche Verweildauer von den Startups ist einfach nur 3 bis 4 Monate oder 2 bis 4 Monate, weil so lange dauert ein Fundraising, wenn es gut geht. Und auch wenn es schlecht geht, ist man nach 4 Monaten meistens dann so frustriert, dass man sagt, okay, ich muss vielleicht nochmal zurück an die Werkbank und nochmal ein bisschen mehr Traction aufbauen und so weiter. Also unser Produkt ist sowieso nur für wenige Monate geeignet, aber wer wirklich es sehr, sehr, sehr sparsam machen wollte, der würde natürlich einfach sagen, ich nutze jetzt die Datenbank 4 Wochen lang und spreche 250 Angels an und danach kündige ich das wieder, und für 99 Euro wäre das tatsächlich dann kein, oder 95 Euro für uns kein Geschäftsmodell.
Aber es gibt ja auch noch teurere Tarife, eigentlich musst du jetzt ja für die pitchen. Was sind denn die beliebtesten, die so gebucht werden?
Also wir haben dann, der zweite Tarif ist einfach ein Jahrestarif, da sagen wir 1000 Euro für, statt sozusagen 500 Euro für einen Monat, plus, wenn du es länger benutzt, nochmal 100 da oben drauf. 1000 Euro für ein ganzes Jahr, und dann gibt es noch zusätzlich aktive Intros durch uns zu von uns händisch ausgesuchten Angels und ein LinkedIn Live Pitch, um das attraktiver zu machen.
Okay.
Wird derzeit ungefähr 1/3 Jahrestarif genutzt, 2/3 Monatstarif, Durchschnittsumsatz damit, wie gesagt, ja, 800 Euro oder sowas pro Startup, würde ich sagen. Die kaufen, und dann haben wir natürlich die ganz vielen, die einfach in der Free-Version bleiben und sagen, das ist nett, dass ihr mir hier so viel Wissen gibt und dass ich hier diese Guides alle nutzen kann und die Datenbank und erst einen Überblick über mein Pitch-Deck bekommen habe, aber 500 Euro ist mir gerade zu viel. Ich glaube, ich kriege das auch so irgendwie hin.
Und da gibt es noch einen Pitch-Deck-Erstellungs- bzw. Optimierungsservice. Da musste ich etwas schmunzeln, weil ich mir dann auch gedacht, da will jemand, keine Ahnung, 100.000 Euro einsammeln und kriegt das Pitch-Deck selber nicht hin. Also, weil du musst es ja auch authentisch vortragen können. Du musst es, ja, musst du auf 180% dahinter stehen, damit es funktioniert. Also, wird das denn genutzt, und wie ist deine Erfahrung damit?
Also, es wird sehr, sehr wenig genutzt, weil das ist für uns kein Kern Business Model Bestandteil, sondern es ist einfach, wenn wirklich jemand bereit ist, 3.850 Euro zu bezahlen, dann bauen wir ihm ein wirklich großartiges Deck. Und damit meinen wir ein Read-Deck, also ein Deck, was verschickt wird und was ohne deine eigene Audiospur, ohne dein Zusprechen verständlich sein muss. Nicht nur verständlich, sondern auch klar und Lust machen muss jetzt auf den Termin. Und da scheitern tatsächlich, also sagen wir so, die ganzen Read-Decks, die bei uns hochgeladen werden, 85% davon, 90% davon sind ein ganzes Stück entfernt von toll. Und wir hätten, wenn die alle bereit wären, uns das Geld zu geben, könnten, dann würden wir im Geld schwimmen und die hätten alle herausragende Pitch-Decks, die wirklich viel besser wären. Aber das ist das Problem, Frühphasen-Startups, und das sehe ich, bin ich 100% dabei. Ich hätte nie im Leben 3.850 Euro für ein Dokument ausgegeben, bei dem ich keinerlei Erfolgsgarantie habe, dass es dann auch das bringt, wofür es da ist, nämlich Investoren. Aber die Qualität der, besonders bei Erstgründerinnen und Gründern, der Pitch-Decks ist halt noch nicht toll. Über 3.000 Decks gesehen, wir haben die besten 1% quasi uns angeschaut und gesagt, was ist daran so toll? Wir haben das verinnerlicht, wir können das reproduzieren, wir haben daraus auch einen Guide gemacht und deswegen also unsere Kernphilosophie bei Added Value ist Giving Forward. Wir geben so viel, wie es geht, kostenlos und der Pitch Deck Guide wurde schon weit über 10.000 Mal runtergeladen und ich höre immer wieder Founder, die sagen, euer Pitch Deck Guide war bei mir im Browser mehrere Wochen lang offen, währenddessen ich das Pitch Deck gebaut habe, weil das so hands-on gut erklärt, wie das funktioniert und das ist das, was wir letztlich machen. Wir sagen den Frauen, hey, dein Pitch-Deck ist erst eine 5 von 10 und aus den folgenden Gründen. Hier ist unser Guide, hier sind 20 Videos, die wir aufgezeichnet haben mit anderen Pitch-Decks, hier ist noch irgendwas und bitte, wenn du es selber bauen willst, by all means, das ist unser Beitrag zu deinem guten Pitch-Deck oder du machst es eben über die Videos, Video-Reviews, auch im Do-it-yourself, wir sagen dir nur, was du machen sollst oder ganz selten halt jemand, der wirklich sagt, ich habe keinen Bock, ich habe keine Zeit, mach das bitte für mich.
Könnt ihr denn tracken, wie hoch die erfolgswahrscheinlich ist dann? Also trackt ihr das, wie viel Geschäfte, Investments der Business Angels in Startups, die sich über eure Plattform melden? Also habt ihr da so eine Erfolgsfaktorengeschichte? Oh ja. Das wäre ja super für den Trust-Faktor für die ganze Plattform. Ja.
Also wir können das in gewissem Maß tracken, weil wir sehen, die Angels, die bei uns angemeldet sind, können wir mit ihren Holding Companies verbinden und die Startups wissen auch. Und wenn im Handelsregister dann irgendwann eingetragen wird, Startup ABC hat jetzt eine Kapitalerhöhung gemacht und die folgenden Investoren sind drin, dann kriegen wir mit, oh, den haben wir vorgestellt und die anderen haben wir alle nicht vorgestellt. Und da ist es tatsächlich so, es gibt ganz tolle Erfolgsgeschichten, wo Angels investiert haben und die sich sonst nie kennengelernt hätten, aber die Menge in total, ich kann tatsächlich keine Zahlen nennen, aber die ist sehr gering. Wir machen punktuell sehr gute Intros und derjenige bringt dann vielleicht, ist dann vielleicht der Katalysator für den nächsten Angel und oder bringt Freunde mit oder ist so ein toller Typ. Also eine der ersten Geschichten war, ein Fintech hat gesagt, ich habe mich bei 5 VCs vorgestellt, die alle theoretisch passen können. Die haben alle gesagt, ich weiß nicht. Dann hat er über uns einen Business Angel kennengelernt, der früher Bankvorstand war. Der hat gesagt, ich finde dich super, ich investiere gern in dich. Dann ist er zu den VCs zurückgegangen, hat gesagt, ich habe jetzt diesen Typen hier. Plötzlich wollten die alle investieren und da ist der Begriff Game Changer Angel geboren. Das passiert nicht ständig und man muss auch sagen, das ist halt inhärent schwierig. Ne? Ein Startup, was ein unglaublich tolles Geschäftsmodell hat, unglaublich großartige Traction, unglaublich erfahrene Founder, der kommt nicht zu uns, um seine Angels zu finden. Der sagt einfach, ich wäre bereit, Geld anzunehmen. Bitte pitcht mir, warum ihr auf meine Cap-Table dürfen solltet. So funktioniert es dann mit den Top 1% der Startups. Und die Founder, die zu uns kommen, haben oft eine solide Idee, solides Verständnis, soliden Background. Wenn wir ihnen helfen beim Deck, dann auch ein absolut solides Deck. Aber trotzdem ist es keine Garantie, dass die es dann schaffen. Und das ist also tatsächlich ein letzter Punkt dazu. Diese Datenbank mit den 8000 Angels, wenn man die bezahlt, aber nicht nutzt, ist halt doof. Ja. Wir haben da ganz oft Founder, die wir dann gefragt haben, wie viel Outreaches hast du schon gemacht? Und die sagten, ich habe schon 20 gemacht. Und wir so, schon 20? Von wie viel wolltest du machen? Ich dachte, ich höre jetzt auf. Hast du denn alle deine Investoren gefunden? Nee. Aber es war so frustrierend, dass ich es jetzt auch nicht weitermachen würde. Und dann, ja, da können wir dann auch nur sagen, bitte mach mehr, aber wir können sie nicht zwingen.
Naja, du musst wahrscheinlich musst du 20 ansprechen, um einen zu finden. Und wenn du 5 finden willst, musst du halt 100 ansprechen oder so. Also ist ja okay.
Ja.
Bevor wir über das allgemeine Bootstrapping und VC-Game noch sprechen, würde mich doch die Marketing- und Vertriebsecke interessieren. Wie du hast erzählt, ihr macht einige Freebies, habe ich auch gesehen. Ich kann auf LinkedIn eine DM schreiben, da kriege ich den Pitch Guide. Es gibt Live-Pitches auf LinkedIn. Was, also musst du heute aktiv Vertrieb machen oder reicht schon die ganze Marketing-Maschinerie aus, die ihr aktuell macht, mit Freebies und den Presseberichten und den Erwähnungen, damit ihr für beide Produkte genug Zulauf bekommt?
Das ist die, sag ich mal, das erste Satz. Wir sind marketingmäßig bei Added Value ziemlich stark, muss ich sozusagen ein bisschen unbescheiden sagen. wird mir auch immer wieder zurückgespielt. Ah, du bist auf LinkedIn überall sichtbar. Und dann, also auf der Startup-Detektor-Seite reicht das Marketing nicht. Da müssten wir mehr Vertrieb machen. Das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe. Ich weiß, woran es liegt, dass unsere Firma immer noch bei 500.000 im Jahr ist, weil ich eigentlich all die Zeit, die ich in Marketing für Added Value stecke, weil es so viel Spaß macht, wenn ich die in Vertrieb für Startup Detector stecken würde, dann glaube ich, da hätten wir schon ganz andere Beträge erreicht. Aber insofern, Vertrieb machen wir wenig bis gar nicht im klassischen Sinne, dass wir wirklich Hörer in die Hand nehmen und Leute kalt abtelefonieren. Natürlich alle, die sich bei uns melden, in irgendeiner Form als Leads eingehen, werden entweder automatisiert angeschrieben, persönlich angeschrieben, auch mal angerufen und so weiter. Also inbound machen wir ganz viel, auch vertrieblich und als Demos und alles. Klar, da bleibe ich dran, wenn ich erstmal ein Kundenpotenzial habe. Aber so richtig ganz kalt Prospecting und so mache ich zu wenig für Startup Detector. Bei Added Value ist anders. Wir haben ganz viele für Marketingkanäle. Nummer 1. Jedes Startup kriegt nach der Gründung von uns 1, 2, 3, 4, 5 Briefe im Abstand von ein paar Wochen, wo drin steht, suchst du irgendwie einen, also wo nicht nur drin steht Werbung, guck auf Added Value, hier gibt's Angels, sondern wo wir das Ganze, was wir, diese 15, 16 Guides, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, alle anbieten und sagen, ganz viel Wissen, ganz viel kostenlos, giving forward, giving forward, giving forward, Trust aufbauen. LinkedIn, ich spreche letztlich auch die Founder, die wir entdecken im Handelsregister als Neugründung, mit denen connecte ich mich, dann mache ich jeden Tag eigentlich, poste ich 1, 2 Dinge auf LinkedIn, ich mache irgendwie mittlerweile fast jeden Tag ein LinkedIn Live, ein Interview, Adding Value Early nennt sich, das ist jetzt auch ein Podcast geworden, also das startet sein Leben als ein LinkedIn Live, aber geht dann das Audio in den Podcast über und daraus aus dem Transkript werden dann noch Posts und so weiter, also da machen wir extrem viel. Und als letztes Presse, auch sehr cool, da haben wir uns über viele Jahre mit den Handelsregisterdaten sehr viel Vertrauen aufgebaut bei diversen Wirtschaftsjournalisten, aber vor allem Startup-Journalisten. Und da habe ich jetzt so eine Art Kolumne oder wiederkehrenden Artikelreihe bei Gründerszene, wo ich über Fundraising schreibe, das Fundraising-Playbook. Das heißt, ja, diese ganzen Sachen helfen dabei, Vertrauen aufzubauen, helfen dabei, dass unser Name, mein Name, Added Value Name vor allen Dingen, aber auch eben da sichtbar ist und dann die Leute irgendwann mal zu uns kommen. Und wir haben natürlich auch dann solche Fälle, wo wir einfach Word of Mouth, der eine Gründer sagt, wo kriege ich noch Angels her? Und der andere sagt, ich habe mal Added Value benutzt, das ging halbwegs gut, probier das mal. Oder der Angel, der investiert ist in ein Startup, sagt, du brauchst eine neue Runde, melde dich bei Added Value an, da kriege ich all meinen Dealflow her. Also solche Dinge gibt's und da ist es natürlich schön, aber die passieren jetzt auch nicht ständig.
Ist natürlich cool, dass ihr die Briefautomatisierung macht, das liegt ja auf der Hand, weil ihr die Daten habt und dann seid ihr wahrscheinlich die Ersten noch, bevor ich die Bürostuhl im Angebot und die Kugelschreiber Exemplare bekomme, wo dann der Markenname draufsteht. Das sind ja auch so die typischen Sachen, die man bekommt, wenn man neu gründet jetzt. Okay, ihr seid ja jetzt selber gebootstrapped, hast du ja auch schon erzählt, ist für dich auch the way to go. Ihr helft bei Pitching, ihr seht viel Pre-Seed, Angel, Seed-Funding. Du siehst dich aber selber nicht so richtig als VC-Case. Haben wir jetzt auch schon rausgehört, ist ja auch vom Wachstum her schwierig. Wenn du jetzt mit so Startups so Termine machst und du da hörst, rätst du denen dann erstmal zu bootstrappen? Ist immer so, wenn ich auf Konferenzen bin, dann denke ich immer, hey, ich habe hier die Idee, jetzt suche ich Investoren, dann denke ich so, nee, das ist falsch, du brauchst ja eigentlich erstmal mal mindestens irgendwas Lauffähiges, am besten noch die ersten paar Kunden und ein Product-Market-Fit und vorher gar keinen Investment suchen. Das ist also ne, da wartest du vielleicht dann ein Jahr, bis du, da findest du wahrscheinlich keiner. Was ist so deine Vorgehensweise? Dann rätst du erstmal zu Bootstrapping oder was ist dein Blick?
Ganz genau. Also wenn Founder zu uns kommen und sagen, ich habe hier im stillen Kämmerlein ein PDF entwickelt, mein Produkt soll so und so aussehen und hier ist mein Pitch-Deck, dann sage ich denen einfach, das ist schön, aber du brauchst Validierung, du brauchst Traction in irgendeiner Form. Und wenn du sagst, mein Produkt ist so komplex oder ich habe so wenig Geld, dass ich das nicht mal bauen kann oder ein MVP oder ein Prototyp oder ein Klick damit, das kann ich alles nicht machen, dann sage ich, dann rede wenigstens mit 50 Leuten, die deine zukünftigen Kunden sein sollen und frag die nach ihren Problemen, dann kannst du wenigstens in das Deck schreiben, ich habe mit 50 Leuten gesprochen, die haben mir bestätigt, dass das und das das Problem ist. Die haben mir bestätigt, dass sie für dieses Problem auch tatsächlich so und so viel Geld ausgeben würden, um das zu lösen. Ich habe eine Idee, wie man das lösen kann, so und so sieht's aus, gib mir Geld, damit ich das bauen kann. So kann man ein Pitch-Deck machen, so kann man auf Investorensuche gehen. Wenn man Erstgründer ist, ohne BHU und was weiß ich was, ohne Rocket-Internet-Background, dann ist das trotzdem noch schwer, aber möglich. Aber ansonsten sage ich dir natürlich, versuch so viel wie möglich, versuch so weit zu kommen, wie du kannst und nimm das Geld auf, nicht für, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dass alles so langsam geht, oder nimm das Geld nicht auf für, ich will jetzt schon von Anfang an das perfekte, super skalierbare, hyper geniale, mit 1000 Features Produkt bauen, sondern versuch, das MVP wirklich zu bauen, versuch rauszukriegen, wofür zahlen Leute Geld, wie wir haben gesagt, Excel-Liste per E-Mail. Keine vollständige Datenbank, kein Matching, Excel-Liste per E-Mail. Und Bezahlung vorab, am Anfang des Monats Bezahlung und dann erst kommen die Daten. Das geht natürlich längst nicht für jeden, aber dieses Mindset, das sage ich den Leuten, weil dann wird auch das Fundraising plötzlich nicht mehr so schwer. Dann kämpfst du nicht gegen Windmühlen und musst jedes Mal dir anhören, ich weiß auch nicht, sondern sagen die alle, oh wow, das alles hast du schon geschafft und jetzt willst du Geld, um das zu multiplizieren, hervorragend. Also das bringt uns ja auch nichts, wenn wir den Leuten falsche Hoffnungen machen und sagen, ja klar, gib uns Geld, dann kriegst du ein tolles Pitch-Deck für ein Startup, was aber einfach nicht. Also das Pitch-Deck kann noch so schön sein, wenn die Traction fehlt, dann werden die Investoren alle sagen, hübsches Pitch-Deck, aber kein Investment-Case.
Kannst du das nachverfolgen, was passiert, wenn ihr die Intros gemacht habt, die Optimierung des Pitch-Decks gemacht habt und du so einen Call hattest, du eine Empfehlung ausgesprochen hast oder hast du so viel da in der Pipeline, dass du dann das aus den Augen verlierst?
Also wir haben das bei uns strukturell so gebaut, dass wir den Überblick behalten können, indem wir an jeder Anmeldung entsprechende Notizen, Call-Notizen und so weiter hinterlegen, dass wir auch wissen, wir haben diesen Montag gesprochen und wir haben vereinbart, dass wir, was weiß ich, in 3 Wochen uns nochmal melden, weil dann der Founder gesagt hat, danach hat er oder sie sich entschieden, weitere Gedanken gemacht. Und da so manchmal vergessen wir das auch oder dann kommt was dazwischen. Aber im Großen und Ganzen haben wir dafür einen Prozess, dass wir mitkriegen. Und dann schreiben die Founder auch manchmal einfach nicht zurück. Wir fragen, hey, wie ist der aktuelle Stand? Wir hatten doch vereinbart und so weiter. Und du wolltest dich entscheiden, ob du Weg A oder Weg B gehst. Und dann antworten die auch nicht. Dann passiert auch oft. Aber wir kriegen schon ein bisschen was mit, was noch passiert. Und da kriegen wir in letzter Zeit immer mal wieder mit, dass die Leute dann sagen, weißt du was, ich habe mir das nochmal überlegt mit dem Fundraising. Ich werde jetzt tatsächlich erstmal noch ein bisschen Traction aufbauen. Und schön, dass wir gesprochen haben. Und ich melde mich bestimmt nochmal in einem halben Jahr wieder, wenn ich mehr weiß.
Das ganze Know-how, das ihr euch aufgebaut habt, die Datenbank, die Recherchefähigkeiten, die Themen, die wären doch sicherlich auch für einen VC spannend, das Inhouse zu haben. Gab es da mal irgendwelche Berührungspunkte, dass die gesagt haben, hey, wir hätten dich gerne als Equihire mitsamt deinen Leuten und dann machst du das exklusiv für uns?
Tatsächlich bisher noch gar nicht. Also VCs haben das größtenteils schon in-house, dass die Leute alle Pitch-Decks verstehen. Jeder VC, wir sind ja komplett generalistisch unterwegs. Wir sagen einfach, du bist ein Startup, was früh ist und Investoren sucht, egal welche Branche, egal welches Produkt. Es gibt Business Angels für dich und wir können dir helfen, sie zu finden. Als VC hat man ja meistens eine etwas spitzere These und dann müsste man wieder 3/4 aller Startups schon von vornherein ablehnen. Also das ist bisher noch nicht passiert.
Hast du selber mal einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, ich werf's hin, es nervt mich alles? Ich meine, du hast jetzt ja auch angesprochen, dass du hast die eine Seite in dir, die von dem Geschäftsmodell, die verdient das Geld und die andere macht den Spaß. Man sagt ja eigentlich immer, wenn man lang genug dem hinterherläuft, was einem Spaß macht, dann wird es auch irgendwann zum Erfolg. Aber wie ist da dein Take?
Also, ich bin weiterhin komplett überzeugt, dass du, also, das ist vielleicht falsch rübergekommen. Added Value ist nicht nur Spaß, das ist ein Business. Wir bauen dann Business, wir bauen ständig neue Features, um das noch weiter zu verbessern. Wir haben dem, also wir integrieren gerade in dieses Matching, nachdem wir es 5 Jahre händisch gemacht haben, endlich AI, die es besser macht, schneller macht, günstiger macht, aber eben vor allen Dingen besser macht, als wir es bisher manuell konnten, weil die über mehr Daten verfügt. Und das wird, wie gesagt, da bin ich ganz sicher, einen riesigen Unterschied machen für Founder. Wenn wir vorher sagen konnten, wir stellen dich dann ein paar Angels vor, bei denen wir ungefähr glauben zu wissen, dass sie wahrscheinlich vielleicht dich gut finden könnten, versus wir stellen dich 5 Angels vor, die oder 10 Angels vor, die genau aus deiner Branche kommen, die es schon mal erlebt haben oder so, weil die AI das kann. Und außerdem hier in unserer Datenbank siehst du nicht einfach nur irgendwelche Angels, die irgendwie schon mal in irgendeinen Fintech investiert haben, sondern hier siehst du die Angels, die schon mal genau in dem Bereich gearbeitet haben, wo du aktuell aktiv bist. Und das wird nochmal einen riesen Unterschied machen. Und da wird Added Value hoffentlich richtig nochmal also sehr kommerziell auch erfolgreich. Bis dahin, was war der Anfang der Frage?
Obst du schon mal Zweifel hattest an dem
Ach
Ganzen?
so, hatte ich immer Zweifel. Ich habe immer wieder, also an der Entscheidung, Unternehmer zu sein, nie, Zweifel nie. An der Entscheidung, Startup Detektor zu machen, auch nie. Aber die Frage, boah, Pre-Seed Startups und Business Angels ist 100% eine Marktlücke. Das ist eindeutig. Da gibt es keine richtig gute Lösung. Alle Lösungen, die existieren, haben bisher irgendwelche Macken. Companisto funktioniert gut, aber nur für ganz wenige Startups und kostet viel Geld. Aber es funktioniert gut. Aber es kostet viel Geld. Und wenn man sozusagen alles haben will, wenig, es kostet wenig, es funktioniert gut, das gibt es noch nicht. Und ich will das weiterbauen. Und ich bin überzeugt, wir können das. Aber es gab auch Momente, wo ich sagte, was für eine dumme Idee, an eine Zielgruppe zu verkaufen, die noch kein Geld hat. Und auf der anderen Seite sitzen die Business Angels, die zwar Geld haben, aber das nur in die Startups investieren wollen, nicht als Gebühr bei uns bezahlen möchten. Und es gibt einen Grund, warum es bis heute nicht funktioniert hat, nämlich weil es einfach undankbar ist. Und wenn man sich Alex Hormozi oder so anhört, dann sagt er, such dir eine Zielgruppe mit Geld. Das macht dein Leben sehr viel einfacher. Und wir haben uns für die Zielgruppe entschieden, die kein Geld hat. Und dann sagt Alex Hormozi aber auch, wenn es einfach wäre, dann würde es ja schon jeder machen. Und insofern sage ich, bin ich absolut noch überzeugt, dass wir demnächst was richtig Cooles bauen können. Und sollte sich das als falsch erweisen, dann können wir es immer noch irgendwie zurückbauen und uns oder mehr in die Upmarket gehen, in die späteren Runden, wo die Founder dann nicht mehr fragen, ist 500 Euro viel zu viel für das, was ihr macht, sondern dann sagen, 5.000 Euro, kein Problem, hier bitte.
Wenn du jetzt ein total cooles Deck bekommen würdest, wo du denkst, ey, das ist geil, könntest du dem nicht auch sagen, ich mache das alles umsonst? Also wir machen dir die Intros, wir machen dir das Pitch Deck perfekt, wir machen Pitch Training, wir helfen dir, bla bla bla. Und dafür kriegen wir 1% von der Firma. Also dass du musst nichts bezahlen, aber du kriegst 1% Anteile. So könntest du dich ja über Anteile an diversen Geschäftsmodellen beteiligen. Ist das was, was schon mal hochkam und was du dir überlegt hast?
Überlegt öfters zwei Herausforderungen, drei Herausforderungen. Nummer eins, buchhalterisch. Jetzt besitzen wir plötzlich Anteile und das macht unsere Buchhaltung gleich mal um 50 Euro pro Monat teurer oder ich weiß es nicht. Nummer zwei, Cash fehlt, Liquidität fehlt. Wir bringen Leistung, aber kriegen, wenn überhaupt, dann frühestens in 7 oder 10 Jahren dann Geld. Nummer drei, wir würden Founder, die ein richtig geniales Startup haben, würden an der Stelle immer sagen, vergiss es, kriegst keine 1%. Weil das ist viel zu wertvoll, dir das jetzt zu geben und Founder, die sagen, oh ja, gerne, ich muss nicht bezahlen, ich gebe dir lieber 1%, die haben wahrscheinlich nicht das herausragende Startup, wo am Ende dann wirklich mal was bei rumkommt. Also leider schöne Idee, aber auch ganz viele so Service Provider, mit denen ich gesprochen habe, die das mal überlegt hatten, kann ich Equity gegen Services nehmen, die gehen meistens davon ab, früher oder später.
Ja, verstehe. Ja, jetzt so kurz, wir sind kurz vorm Ende, keine Sorge wegen deiner Zeit. Das schneide ich auf jeden Fall raus. Dann habe ich noch, ich habe ja viele Bootstrapped-Hörerinnen, ne? Die machen alleine eine E-Commerce, eine SaaS, eine App, viele auch als Side-Hustle. Viele sind aber auch schon relativ weit und sind immer noch alleine. Würdest du denen empfehlen, das alleine weiterzumachen oder sollen die mal sich unverbindlich in den Prozess begeben, um mal herauszufinden, was ein Business Angel für die tun könnte, weil man bringt ja nicht nur Geld, sondern kann ja auch helfen, das noch weiter zu skalieren, zu internationalisieren und so weiter. Wenn da jemand erfolgreich ist, alleine, soll er weiter erfolgreich sein, alleine, oder soll er dann es noch größer machen und den Kuchen größer machen, den er in Summe hat? Was würdest du dem empfehlen?
Also Business Angels investieren nicht so gerne in Einzelgründungen. Es gibt einige wenige Angels, die vielleicht selbst alleine gegründet haben, erfolgreich waren und gesagt haben, das ist voll ungerecht, dass Einzelgründer kein Investorengeld kriegen. Ich mache das jetzt. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Aber im Großen und Ganzen ist als Einzelgründerin erst recht, aber auch als Einzelgründer schwierig, Investoren zu überzeugen. Man kann mit denen reden und dann ist es oft so, aber willst du nicht vielleicht doch noch einen Co-Founder suchen? Ja. Aufgabenaufteilung, Spezialisierung und auch, falls einer von euch vom Bus überfahren wird und so, dann gibt es noch einen zweiten. Deswegen Einzelgründer und Fundraising ist ein bisschen schwierig, kann funktionieren, hat auch definitiv schon funktioniert, aber man startet mit einem Nachteil. Und die zweite Frage ist, was hat man vorher alleine gemacht? Hat man wirklich ein Produkt entwickelt? Hat man wirklich eine Brand entwickelt, die ein sozusagen skalierbares, und mit skalierbar meine ich jetzt nicht unendlich so wie Software, einfach ein Produkt, das ist fertig, das ist unique, das ist besonders und die Kunden wollen das und jetzt weiß man einfach, okay, mit meinem heutigen Cash kann ich immer nur kleine Vorbestellungen machen, dann habe ich nur kleine Batches und kann ich nur kleinen Umsatz machen und ich lebe immer von der Hand in den Mund. Kann man das nicht mal größer denken? Ja, das kann man absolut machen, wenn man bewiesen hat, die Leute kaufen es, weil das Produkt gut ist, weil mein Marketing gut ist und ich brauche jetzt einfach nur Geld, um ein größeres Rad zu drehen. Da würde ich sagen, auf jeden Fall. Wenn man das noch nicht hat und sagt, ich verkaufe auch manchmal einfach nur meine Zeit gegen Geld und ich würde gerne mehr und so weiter, von da aus ein Business Angel zu überzeugen, ist wiederum eher herausfordernd. Und dann würde ich sagen, lieber weiter bootstrappen, noch weiter perfektionieren, das Produkt, das Marketing, die Prozesse, vielleicht noch einen zweiten mit reinnehmen und dann nach und nach erstmal gucken, dass sich das Geschäftsmodell trägt. Weil wenn man gut gebootstrapped profitabel ist, auf dem Level, was man braucht, um zu leben, dann hat man ja etwas, was einem niemand mehr wegnehmen kann und wo man nicht gezwungen ist, auf Angels zuzugehen und sich seine Zeit zu verschwenden mit Fundraising. Das ist ja Zeit, die man nicht wiederkriegt. Selbst wenn es erfolgreich ist und man kriegt das Investorengeld, die Zeit kriegt man nicht zurück, die man dafür aufgewendet hat. Und die Anteile sind dann auch weg. Die sind für immer weg. Also, und da kann man natürlich dann sagen, ja, dann habe ich aber zwar 80% nur noch vom Unternehmen, aber das Unternehmen ist viel größer, viel wertvoller, absolut. Aber vielleicht auch nicht.
Damit wir dann noch positiv abschließen, was sind so deine Ziele jetzt für dieses Jahr mit Added Value und Startup Detector? Du hast ein bisschen was angesprochen, was du an Challenges hast, aber oder wer kann sich auch bei dir melden, um dir vielleicht zu helfen von den Hörerinnen?
Also unser Ziel ist, so bald wie möglich zwei neue große Features bei Added Value einzuführen. Das erste ist, unsere erste SaaS-Komponente, das ist ein CRM-System für Fundraising, was optimiert ist darauf, dass man damit Investorenbeziehungen trackt. Das ist direkt angeschlossen an unsere Datenbank. Das wird kostenlos als CRM sein und ist sozusagen unser Free Giveaway. Nutze dieses CRM auch für deine eigenen Investoren. Und wenn du irgendwann merkst, ich habe keine Investoren mehr, die ich da reinschreiben kann, dann kauf doch unsere Datenbank und dann machst du dann mit einem Klick. Klick, 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 lauter Investoren hinzufügen. Das kommt als nächstes und als zweites die ganzen AI-Features. Und dann, denke ich, haben wir ein mega Produkt auf Added-Value-Seite. Und bei Startup Detector werden wir in Zukunft auch einfach weiter uns verbessern, was Marketing und Vertrieb angeht und hoffentlich mehr Sichtbarkeit kriegen bei den Leuten, die das interessiert. Nämlich Universitäten, Wirtschaftsförderungen, VCs oder Firmen, die was an Startups verkaufen wollen. Und insofern, wenn jemand von euch was an Startups verkaufen will, ja, wir haben ganz tolle Daten. Wir wissen immer, wann frisches Cash aufs Konto gekommen ist und wann die sozusagen in Einkaufslaune sein könnten.
Perfekt. Also auf jeden Fall findet ihr alle Links dann auch in den Shownotes. Und dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und für das Gespräch. War sehr interessant, auch mal diese Perspektive zu hören. Und weiterhin viel Erfolg.
Ja, ganz herzlichen Dank dir, Andreas.
Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 123 von Happy Bootstrapping. Wie immer kannst du mir gern Feedback schicken über LinkedIn, über das Kontaktformular auf happybootstrapping.de oder per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Auch falls du selber mal deine Geschichte erzählen möchtest oder jemanden empfehlen möchtest, dessen Geschichte du hören willst. Also egal, schreib mir einfach, freue mich über alles Feedback. Und ja, nächste Woche habe ich den Leon Jungfleisch zu Gast. Den hast du vielleicht auf LinkedIn schon gesehen. Da schreibt er viel über Bootstrapping. Und der Leon baut ein Next-Gen-Chatbot für E-Commerce-Companies. Und er auf der Webseite steht, der modernste AI-Customer-Support-Chatbot. Ja, bin schon sehr gespannt. Nehmen wir am Freitag auf. Du hörst die Folge am Donnerstag, am Vatertag. Schönen Feiertag auf jeden Fall. Falls du noch Fragen an den Leon hast, schick mir die. Vielleicht kriege ich die noch eingebaut. Ansonsten hoffe ich, dass die Aufnahme klappt. Gerade ist ein bisschen Bewegung drin und ich bin auch ja mit wenig Backlog ausgestattet. Von daher kann es auch gut sein, dass mal eine Folge ausfällt. Wir hoffen es aber nicht. In diesem Sinne, schönes Wochenende und vielen Dank fürs Hören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.